Kiesauer Diktatur.
Liebe hat kein Gesicht. Diktatur schon. Wir werden siegen. Wir werden siegen, solange wir eins sind.
Minsk, kurz nach der Präsidentschaftswahl im August vergangenen Jahres. In der belarussischen Hauptstadt gehen zeitweise mehrere hunderttausend Menschen auf die Straßen, um gegen den vermuteten Wahlbetrug des seit 1994 amtierenden Präsidenten Alexander Lukaschenko zu demonstrieren. Das Motto der Demonstrantinnen und Demonstranten ist einfach: Wir sind für die Freiheit. Die friedlichen Massenmärsche sind einmalig in der kurzen Geschichte des belarussischen Staates. Den immer wieder skandierten Aufruf „Keine Gewalt“ quittiert das System dabei mit äußerster Brutalität gegen jede Person, die sich den Protesten anschließt. Ein Damm ist gebrochen, so wirkt es, das Lukaschenko-Regime scheint trotz oder gerade wegen der Gewalt hilflos gegenüber dem Aufruhr der Bevölkerung gegen den Wahlbetrug und gegen das postsowjetische Machtgebaren ihres Präsidenten. Bleibt stehen, skandieren die Demonstrierenden gegen die berüchtigte Sicherheitspolizei OMON, die dafür bekannt ist, blindlings ohne Ansehen der Person auf Mann, Frau, Jung und Alt einzuschlagen. Auch wenn Tausende von Protestlern gegen Lukaschenko verhaftet, verhört und misshandelt werden, scheinen die OMON-Einheiten zumindest vorübergehend ihre Autorität zu verlieren.
Schauen Sie, das sind Lukaschenkos Geschenke. Da kommen Sie. Wir sind unserem Präsidenten dankbar. Wir dürfen spazieren gehen, Fahrrad fahren, uns in eine Reihe stellen. Freiheit ist überall.
Meint dieser Demonstrant zynisch, als in seinem Rücken die Staatsmacht mit Räumfahrzeugen und Gefängnistransportern auffährt. Die Niederlage der Staatsautorität ist vor den Augen der Welt offensichtlich. Lukaschenkos Herrschaftssystem sorgt zwar seit 1994 für eine gewisse Stabilität, zugleich werden aber auch Kunst, Rede und Versammlungsfreiheit gewalttätig unterdrückt. Wer öffentlich Kritik am Präsidenten oder auch nur eine alternative Sicht auf die Geschichte der jungen Nation Belarus äußert, wird unnachgiebig bestraft. Die Sanktionierung kritischen Denkens reicht vom Verlust des Arbeitsplatzes bis hin zu Verhören, Gerichtsprozessen mit vorbestimmtem Ergebnis und auch von Misshandlung und schwerer Folter wird in Belarus seit Jahren immer wieder berichtet.
Ich glaube, dass wir bereits gewonnen haben, weil wir unsere Angst besiegt haben, unsere Gleichgültigkeit gegenüber der Politik, unsere Teilnahmslosigkeit. Solche Siege sind wichtiger als alle anderen Siege. Es sind sehr wichtige Siege im Leben eines jeden Menschen.
Die Oppositionskandidatin Svetlana Tichanowskaja, die im August gegen Lukaschenko antrat und bald nach ihrer vermeintlichen Niederlage ins benachbarte Litauen floh, brachte den Geist der Rebellion in Belarus ebenso emotional wie treffsicher auf den Punkt. Denn der Aufruhr gegen Lukaschenko richtete sich nur vordergründig gegen das offensichtlich gefälschte Wahlergebnis. Im Hintergrund spielte vor allem das starre Selbst- und Geschichtsbild eine zentrale Rolle, das Lukaschenko seit seinem Machtantritt vor knapp 27 Jahren mit Klauen und Zähnen verteidigt.
Diejenigen, die in dieser Stadt aufwachsen, wie ich zum Beispiel, man ist ein Sowjetbürger. Es gibt automatisch keinen Platz für Innovation, für Kreation, für Fantasien, für was Neues. Es ist alles wie eingefroren, wie eine Fliege im Bernstein.
So die Journalistin Marina Raklay, die in Minsk aufgewachsen ist und seit einigen Jahren in Berlin lebt, bei einer Diskussion über die politische Bedeutung der Stadtarchitektur in Minsk. Welche Rolle noch heute Geschichtsbilder und Herrschaftsansprüche aus der Sowjetzeit für Lukaschenkos Machtanspruch spielen, sollten bald auch die Demonstranten auf den Minsker Straßen zu spüren bekommen. Musik Schon bald wurde die weiß-rot-weiße Fahne zu einem Symbol der Proteste. Nicht nur das. Die Farbkombination weiß-rot, auch als Farbgestaltung einer Jogginghose, wird verfolgt und auf geradezu grotesk wirkende Weise sanktioniert. Eine junge Frau, die sich in einem zweifarbigen Trainingsanzug gekleidet in einem Minsker Park aufhielt, wurde tatsächlich festgenommen, zum Verhör geladen und zu einer saftigen Geldbuße verurteilt, erzählt Marina Raklei bei einem Treffen in einem Park ihrer Berliner Wahlheimat.
Die heutige Regierung greift bestimmte Tatsachen aus der Geschichte auf, um sie zu instrumentalisieren und auszunutzen, beziehungsweise um Keil zwischen bestimmte gesellschaftliche Gruppen zu treiben.
Der Streit um die weiß-rot-weiße Fahne verdeutlicht, dass es in der gegenwärtigen Auseinandersetzung in Belarus vor allem um die Geschichte des Landes geht, um seine Identität und damit auch um seine Zukunft. Die einen verbinden die Farbkombination mit der Eigenständigkeit des Landes, für die anderen ist sie ein Symbol der Kollaboration mit den Faschisten. In jedem Fall dient die historische Fahne als Signal gegen das herrschende Regime, betont Marina Rackler.
Der Mensch, der diese Fahne hochhält, die jetzige, die rot-grüne Fahne, der macht sich zu einem mit der Regierung, mit der Macht, die Leute foltern kann, die in eigene Mitmenschen schießen kann, wo der Polizei explizit erlaubt ist, beziehungsweise dann, wo die Polizei aufgefordert ist, Leute zusammenzuschlagen und Leute zu verhaften für Gründe wie falsche Hosenfarbe oder dass man mit einer Flagge irgendwo in der Ecke steht oder dass man ein Foto auf Instagram mit dieser Flagge gepostet hat oder dass man Teil der Proteste war.
Lukaschenkos Macht basiert essentiell auf einem ungebrochen aus der Sowjetzeit übernommenen Geschichtsnarrativ, das den Sieg gegen den Faschismus als Grundstein einer transnationalen sowjetischen Identität interpretiert. Die Opposition fordert deswegen einen freien Diskurs über die belarussische Nationalgeschichte und die dazugehörige Flagge. Den sowjetischen Mythos, den Lukaschenko ganz offen als Legitimation für die Gewalt gegen das eigene Volk einsetzt, lehnt sie ab. Nicht umsonst wurde das 2014 neu eröffnete Museum des Großen Vaterländischen Krieges in Minsk zu einem der zentralen Orte der Demonstrationen. Lukaschenko ließ die Heiligtümer des nationalen Geschichtsnarrativs durch schwer bewaffnete Spezialeinheiten und Stacheldraht schützen. Ein Videoanruf beim renommierten Minsker Historiker Alexander Dalhuski. Er war Augenzeuge des Geschehens.
Das war Reaktion, als friedliche Protestierender dann mit Fahnen die Fläche vor dem Museum mal bedeckt haben. Und das ist was, denke ich mir, eine wichtige Rolle gespielt hat. Und die Reaktion des Staates, der sieht da ein Monopol auf die Deutung der Geschichte und hat nicht nur dieses Museum in Anführungszeichen verteidigt, sondern auch mit Stacheldraht auch Platz des Sieges umzäunt. Also das sind symbolische Orte, die eine Bedeutung, Platz des Sieges aus der Sowjetunion hat. Und Museum, das ist Schaffen von Lukaschenko persönlich und was auch wichtig wurde, mit Putin eröffnet, eine sowjetische Fahne an dem Kuppel. Das alles zeigt die Wichtigkeit dieses Museums.
Über die berechtigte Kritik an der einseitigen belarussischen Geschichtspolitik sollten nicht die historischen Tatsachen in Vergessenheit geraten. Im Sommer 1941 wurde Belarus von der Wehrmacht erobert. Die deutschen Besatzer brannten hunderte von Dörfern nieder, töteten ein Viertel der Bevölkerung, darunter so gut wie die gesamte jüdische Gemeinde. Kein anderes Land hat gemessen an der Einwohnerzahl so sehr unter der nationalsozialistischen Vernichtungspolitik gelitten wie Belarus. Der reflexhafte Rückgriff auf diese Leidensgeschichte dient Lukaschenko seit seinem Machtantritt als Instrument der Diskreditierung seiner Gegner, meint Alexander Dalhuski.
Lukaschenko hat das immer gerne genutzt, um zu zeigen, wir sind die Nachfolger von Sieger und wir werden unsere Früchte des Sieges verteidigen gegen verschiedene Faschisten. Und öfters wurden dann auch oppositionell Denkende oder Andersdenkende auch gemeint.
Die monatelangen Ausschreitungen nach der Wahl hatten eine längere Vorgeschichte. Da ist die Journalistin Marina Raklei sich sicher. Die Entfremdung zwischen einer auf groteske Art erstarrten Führungsriege, die sich weder ideell noch symbolisch aus der Sowjetzeit löst, und der unterdrückten Bevölkerung hat sich über Jahre zugespitzt.
Meiner Meinung nach der letzte Tropfen war wirklich die Art und Weise, wie die Regierung und der Lukaschenko selbst die Corona-Krise angegangen ist. Das war unmenschlich, das war herablassend, das war sehr egoistisch. Der hat nicht nur das persönlich geleugnet, gesagt, dass ich sehe das nicht und man, wenn man genug Wodka trinkt, ist es weg und man geht in die Sauna und dann da sterben alle Viren. Und wenn man Traktor fährt, dann wird man gesund bleiben. Über die ersten Opfer hat Lukaschenko im Fernsehen öffentlich gelästert, dass der eine entweder zu dick war, was hat er erwartet, und der andere zu alt, klar würde er sterben. Das kam in der Gesellschaft sehr schlecht an.
In diesen schwierigen Zeiten möge der Himmel über Belarus immer friedlich sein. Glücklicher Tag des Sieges. Hurra!
Anstatt auf die galoppierenden Infektionszahlen der belarussischen Bevölkerung zu reagieren, nahm Alexander Lukaschenko noch im Mai 2020 die traditionelle Militärparade zum Jahrestag des Sieges im großen Vaterländischen Krieg ab. So erwies er sich tatsächlich als treuer Sowjetbürger, der pflichtbewusster gar als sein großer politischer Bruder Wladimir Putin die Massengedenkveranstaltung trotz Pandemie nicht ausfallen ließ. Die Vergangenheit scheint zum letzten Strohhalm für das wankende Regime geworden zu sein. Die Fixierung auf das gute alte sowjetische Geschichtsbild geht dabei einher mit der Negation einer eigenen belarussischen Identität. Tatsächlich ist die belarussische Nationalgeschichte bewegt und das Land als nationale Gemeinschaft relativ jung. Bela steht im Slawischen für weiß und Rus verweist auf die historische Zugehörigkeit zur mittelalterlichen Kiewer Rus. Die Farbe weiß bezieht sich auf den Westen des damaligen slawischen Herrschaftsgebiets. Die Bezeichnung Weißrussland wird daher heute von der Wissenschaft als irreführend angesehen, weil sie eine Zugehörigkeit zu Russland suggeriert. Das Gebiet des heutigen Belarus gehörte für fast 600 Jahre zum Großfürstentum Litauen. Später konkurrierten Polen und Russland um Einfluss. 1918 rückten schließlich deutsche Truppen in Minsk ein und wenig später wurde unter deutschem Schutz erstmals die formelle Unabhängigkeit von Belarus proklamiert. Die freie und unabhängige Weißrussische Volksrepublik existierte zwar nur ein halbes Jahr, gilt aber heute als der Beginn einer eigenen weißrussischen Staatlichkeit. Als nach gut zwei Jahrzehnten unter sowjetischer Herrschaft die Deutschen 1941 erneut in Minsk einmarschierten, witterten belarussische Patrioten die Chance zur Unabhängigkeit von der Sowjetunion, wieder unter der weiß-rot-weißen Flagge. Nach dem Zerfall der Sowjetunion 1991 wurde die weiß-rot-weiße Flagge wieder zur Nationalflagge des unabhängigen Belarus erwählt. Lukaschenko ersetzte sie jedoch im ersten Referendum seiner Herrschaftszeit 1995 durch Staatssymbole, die stark an die Sowjetzeit erinnern. Er kehrte zum rot-grünen Flaggendesign der Sowjetzeit zurück, nur der rote Stern sowie Hammer und Sichel wurden nicht mehr verwendet. Die Kontinuität des sowjetischen Erbes, allem voran die Erinnerung an den großen Vaterländischen Krieg, in der weder der Holocaust noch die belarussische Kollaboration eine Rolle spielen, sind zentrale Machtpfeiler des Systems Lukaschenko. Die Bevölkerung hat sich jedweder Infragestellung jeder abweichenden Version der Landesgeschichte zu enthalten. Die Welt des Lukaschenko-Regimes ist noch immer geteilt in Täter und in Opfer des Zweiten Weltkriegs, meint die 1984 in Minsk geborene Journalistin und Herausgeberin Tanja Arkimowitsch. Auch sie unterstützte die Oppositionsbewegung und hat ihr Land mittlerweile verlassen.
Побудову альтернативної соціальної простори в Білорусі, тобто то, що
Alles, was auf den Aufbau einer Zivilgesellschaft in Belarus gerichtet ist, wird vom Staat als Aktivismus angesehen. Belarussisch zu sprechen bedeutet, eine Aktivistin zu sein. Ein Buch auf Belarussisch zu veröffentlichen, ist auch Aktivismus. Kunst zu schaffen, die nicht den staatlichen Konzeptionen von Kunst entspricht, ist Aktivismus oder bestimmte politische Äußerungen. Man muss nur in einem dieser Punkte nicht das tun, was der Staat einem aufzwingt. Das ist für viele in der Zivilgesellschaft in den letzten Monaten offensichtlich geworden. Sie werden zur Aktivistin wegen der Farbe ihrer Unterwäsche oder der Farbe einer Torte, die sie essen. Das war zwar auch in den Jahrzehnten zuvor so, aber jetzt tritt das radikaler zutage.
Die Bevölkerung von Belarus ist auf der Suche nach ihrer Zukunft. Europaflaggen wie 2014 in Kiew sind nicht in Sicht. Nur eines scheint festzustehen: der rückwärtsgewandte Kurs der Regierung muss gebrochen werden. Nicht nur das Regime, auch die Opposition nutzt Symbole der Vergangenheit für den Kampf um die Zukunft. Bei den Demonstrationen tauchten Menschen mit angehefteten Davidsternen auf. Der Holocaust ist bis heute ein geschichtspolitisches Tabu für den Staat. Offiziell gibt es nur den Massenmord an der belarussischen Bevölkerung. Deutliche Kritik, auch bei Unterstützern der Opposition, erntete das Symbol des Davidsterns mit den Ziffern 23.34. Das sind die Ziffern jenes belarussischen Paragraphen, der die Beteiligung an unerlaubten Protestaktionen unter Strafe stellt. In den sozialen Medien und auf Plakaten wurde zudem das berüchtigte Minsker Untersuchungsgefängnis Okrestina mit dem Vernichtungslager Auschwitz gleichgesetzt. Sowohl die staatliche Diskreditierung der Opposition als Faschisten, als auch die undifferenzierte Symbolik der Demonstranten sind Ausdruck desselben Phänomens, der Mangel an einer differenzierten Auseinandersetzung mit der eigenen Geschichte. Die wird vom Staat sogar aktiv unterdrückt.
Wenn jemand offizielle Narrative in Frage stellt, dann ist das selbstverständlich, ist er in Gefahr.
Und das gelte nicht nur für die Zivilbevölkerung, sondern auch und vor allem für die Wissenschaft, meint der Minsker Historiker Alexander Dalhuski. Zwar könne er interne Gespräche mit Kollegen über die Kollaboration der Belarussen im Zweiten Weltkrieg oder über die Opfer des Stalinismus organisieren, je sichtbarer solche Veranstaltungen in der Öffentlichkeit seien, umso konkreter sei aber die Gefahr, dass der Staat drakonisch eingreift. Wer sich als Historiker offen zu gegenwärtigen Konflikten äußert, geht zumindest ein hohes Risiko ein, so Dalhuski.
Institut für Geschichte, Akademie der Wissenschaften, ja, da wurden mehrere Kollegen entlassen wegen aktiver Position, politischer Position, beziehungsweise die standen vor dem Gebäude mit Plakaten, wo stand, wir sind gegen Gewalt. Also im Prinzip, das ist universal. Ich kann sagen, jeder von uns ist gegen Gewalt, ja. Und die wurden entlassen, weil im Prinzip, die müssen dann einfach Mund zumachen und nichts äußern, einfach als ob da nichts passiert ist.
Auch kritische Buchpublikationen seien seit den Protesten im August 2020 zunehmend schwierig zu realisieren. Habe man bestimmte Titel bis dato noch in Smolensk, in Kiew oder in Vilnius veröffentlichen lassen und dann in Minsk in öffentlichen Buchhandlungen verkauft, habe das Regime diese Vertriebswege mittlerweile gekappt.
Es geht jetzt um Signale. Wenn sie nicht aufhören, irgendwie aktiv an Protesten zu beteiligen, dann werden sie den Job verlieren, werden sie nicht Bücher publizieren und so weiter. Kurz und gut, zuvor konnte man diese Bücher veröffentlichen mit Schwierigkeiten. Aber jetzt geht einfach um Druck, diese aktive Teilnahme an Protesten zu unterdrücken.
Lukaschenkos Regime präge eine ungebrochene Kontinuität des sowjetischen Autoritarismus, so Dalhuski, und zwar nicht nur, was das staatliche Geschichtsbild angeht. Von der staatlichen Jugendorganisation bis hin zur berüchtigten Spezialeinheit OMON und dem Geheimdienst KGB habe der Ideologisierungs- und Unterdrückungsapparat die Insignien der Sowjetmacht übernommen. Das Massengrab im Wald von Kurapati am Rande von Minsk, in dem bis zu 200.000 Opfer der stalinistischen Säuberungen in Belarus liegen sollen, hat der Staat zur verbotenen Zone erklärt. Die 70 unlängst von Opferangehörigen aufgestellten Holzkreuze wurden kurz darauf demoliert. Im Rahmen der Proteste formierte sich eine Menschenkette zwischen dem Okrestina-Gefängnis und dem Kurapati-Wald. Eine direkte symbolische Verbindung zwischen Lukaschenkos Gewalt und dem stalinistischen Terror. Die Nobelpreisträgerin Svetlana Alexejewitsch, die Mitglied des Koordinierungsrates der Opposition war und selbst zum Verhör geladen wurde, sagte kürzlich bei einem Besuch in Berlin:
Их же никто не заставлял, они сами это делают. И вообще это самое сильное.
Ich habe den Eindruck, die stalinistische Maschinerie ist unheimlich schnell wieder da. Sie funktioniert wieder. Sofort setzt der Mechanismus wieder ein. Die einen denunzieren die anderen. Der KGB verfolgt wieder alle, bespitzelt alle. Leute können verhaftet werden. Man kann wieder einen Vater verhaften, der mit seinem Kinderwagen unterwegs ist. Die nehmen einfach den Vater fest und verhaften den. Und wenn man Glück hat, nimmt jemand gegen Abend dann auch den Kinderwagen mit ins Haus, weil das Kind anfängt zu schreien.
Die Spaltung der Gesellschaft in Belarus verläuft entlang zweier unterschiedlicher Geschichtsbilder, denen jeweils der Rückblick auf die Vergangenheit als Legitimation für ihre politische Forderung dient. Dieser Mechanismus wirkt natürlich nicht nur in Belarus. Aber hier treten die Politisierung von Geschichte und die aktive staatliche Steuerung von öffentlicher Meinung und auch von wissenschaftlicher Untersuchung besonders deutlich hervor.
Же был человеком, мы бродили по лужам, в лужах плавали.
Я могу сказать, что вот для меня, скажем, у свой час, когда я первый раз трапила в Берлин, для меня самым мощным.
Als ich zum ersten Mal nach Berlin kam, war ich stark beeindruckt von der Berliner Mauer oder vielmehr von dem, was davon übrig ist. Ein echtes Freilichtmuseum. Ich habe diese Überreste aber nicht als etwas Vergangenes betrachtet, sondern als die Gegenwart. Denn ich habe verstanden, diese Mauer ist nicht verschwunden, sie wurde nur verschoben. Und ich lebe heute hinter dieser Mauer.
Sagte die Journalistin und Herausgeberin Tanja Arkimowitsch in einer Online-Diskussion über Vergangenheit und Gegenwart in Belarus. Für manche steht auch die Berliner Mauer bis heute zumindest ideell. Über 30 Jahre nach der deutschen Wiedervereinigung hat die Erinnerung an das DDR-Regime, vor allem aber an den Einigungsprozess, noch immer eine ungebrochen wichtige Bedeutung. Wissenschaftliche Bücher und private Erinnerungen mit Titeln wie »Die Übernahme« oder »In der DDR war ich glücklich« hatten gerade im Jubiläumsjahr 2020 wieder Konjunktur. Aber auch politisch-strategisch werden spezifische Sichtweisen auf historische Sachverhalte als vermeintlich eindeutige Wahrheit ins Feld geführt.
Mit Hilfe der Treuhand haben Politiker und Wirtschaft der alten Bundesrepublik das sogenannte Beitrittsgebiet ökonomisch entkernt. Die Verelendung und Heimatzerstörung hier bei uns hat einen Namen. Dieser Name lautet Treuhand und die Machenschaften dieser Anstalt gehören rücksichtslos aufgeklärt.
Im Wahlkampf lässt Björn Höcke, Landeschef der Alternative für Deutschland in Thüringen, kein gutes Haar an der Treuhandanstalt. Die Treuhand war 1990 von der letzten DDR-Volkskammer ins Leben gerufen worden. Sie sollte sanierungsfähige DDR-Betriebe zu wettbewerbsfähigen Unternehmen umbauen und im Sozialismus enteignete Betriebe an die Eigentümer zurückgeben. Das Ergebnis? 6.000 Betriebe wurden privatisiert, 1.000 rückübereignet und 3.700 als nicht sanierungsfähig aufgelöst. Die Arbeitslosigkeit in den neuen Bundesländern stieg sprunghaft an. Schon seit 1991 halten sich Vorwürfe, westdeutsche Unternehmer hätten sich an der Abwicklung der volkseigenen Betriebe bereichert. Zwei Bundestagsuntersuchungsausschüsse konnten, trotz einzelner schwarzer Schafe, die Pauschalanklage nicht erhärten. Nicht nur ganz rechts, auch in der Partei Die Linke versucht man weiterhin, die Geschichte der Treuhand als politisches Kapital einzusetzen.
Und es ist eine Frage des Respekts gegenüber Millionen Menschen, die damals arbeitslos wurden und deren Lebensleistung über Nacht als marode abqualifiziert wurde, diese Zeit parlamentarisch aufzuarbeiten. Habe auch nichts gegen eine wissenschaftliche Aufarbeitung. Klar, die brauchen wir und die geschieht ja im Übrigen auch schon. Aber es ist ja im Moment so, dass die Bundesregierung wesentliche Akten gar nicht rausrückt.
Die Worte des linken Co-Vorsitzenden Dietmar Bartsch im Deutschen Bundestag gleichen bis ins Detail der Argumentation seiner Opponenten von rechts außen. Tenor: Die amtierende Bundesregierung versuche absichtlich, einen dritten Untersuchungsausschuss zum Thema Treuhand zu verhindern, um die eigenen Verstrickungen in Unregelmäßigkeiten in der Abwicklung ehemaliger DDR-Betriebe zu vertuschen. Zur Diskreditierung des politischen Gegners werden auch die Erkenntnisse der Historiker verdreht dargestellt. Mit dem Verdacht, die aktuelle Regierung habe ein sehr spezifisches Interesse am Umgang mit dem Thema Treuhand, steht die Opposition allerdings nicht alleine da. In einer freiheitlichen Demokratie gibt es zwar keine Sprechverbote oder gar direkte Drohungen des Staatsapparates in Richtung Wissenschaft, wie in Belarus. Dennoch lassen sich Beispiele finden, wie auch in Deutschland indirekt Einfluss genommen wird auf Forschungstendenzen der Historiker.
Gerade im Bereich so DDR-Aufarbeitung und Treuhand, ja, da gab es zumindest vor einiger Zeit eine große Panik im politischen Establishment. Was passiert da? Vor allem Ostdeutschland, kippt Ostdeutschland jetzt irgendwie nach rechts ab?
Konstantin Goschler von der Ruhr-Universität Bochum ist einer der wenigen namhaften Historiker, die zumindest fragwürdige Vermengung von tagespolitischen Interessen und wissenschaftlicher Praxis öffentlich kritisieren.
Und das hat, sagen wir mal, starke politische und auch finanzielle Kräfte mobilisiert. Und da ist dann sehr, sehr viel Geld ins System gepumpt worden. Das ist schon irgendwie ein problematischer Aspekt. Ja. Also wenn dann Geschichtspolitik auf diese Art und Weise betrieben wird, dass dann Themen letztlich auch aus Wahlkampfüberlegungen heraus stark gemacht werden, also das gefällt mir nicht so gut.
Goschler hatte zuvor eine förmlich ausgeschriebene und finanzierte Studie zur Wahrnehmung der Treuhand in Ostdeutschland vorgelegt. Deren Ergebnisse kamen nicht überall gut an, legten sie doch eine kritische Aufarbeitung des Treuhandkomplexes nahe. Tenor: Die eine historische Wahrheit gibt es nicht und eine Entpolitisierung der Debatte sei nicht realistisch. Vielmehr müsse sich auch die Politik einem Diskurs öffnen. Vor diesem Hintergrund wirkt es zumindest merkwürdig, wenn der damalige Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble, einer der maßgeblichen Akteure der Treuhandpolitik, ohne Ausschreibung ein alternatives Forschungsprojekt zur Aufarbeitung der Treuhand finanziert. Die freihändige Vergabe des Projekts mag juristisch korrekt sein, wirft aber angesichts der unmittelbaren politischen Bedeutung des Themas ein Zwielicht auf die ungute Verknüpfung von Wissenschaft und Politik. Zugleich dient sie denjenigen Oppositionsparteien als Argument, die besonders zu Wahlkampfzeiten immer wieder einen dritten Bundestagsuntersuchungsausschuss zur Treuhand fordern. Die AfD und die Partei Die Linke. Wer schreibt die Geschichte? Politik oder Wissenschaft? Martin Sabro vom Zentrum für zeithistorische Forschung in Potsdam gibt zu bedenken.
Ich finde, die Einsetzung eines Untersuchungsausschusses schon immer Teil des Problems, für dessen Lösung es sich hält. Es ist eine politisch dominierte Veranstaltung. Das wird dann eben sehr schnell parteipolitisch zugeordnet, den Formelkompromissen unterworfen und ist genau das, was freie Wissenschaft eigentlich machen will, sondern oft eher Gift für sie.
Inwiefern der manipulative Einsatz einseitiger oder auch objektiv unhaltbarer Geschichtsbilder in einer freiheitlichen Demokratie politisch verfängt, werden die Landtagswahlen in Thüringen und in Mecklenburg-Vorpommern im Herbst zeigen. Die Vergangenheit war immer ein wichtiges politisches Kapital und wird es immer sein. Das gilt in seiner extremsten Form für die Sprechverbote, für aktive Unterdrückung durch Drohung, Verfolgung und Folter der Menschen in Belarus. Hier bedient sich ein Autokrat der Geschichte, dessen einzige Legitimation sein eigener Machtanspruch ist. Aber auch in liberaldemokratischen Systemen ist Vorsicht geboten, wenn vielschichtige geschichtliche Vorgänge zu politischen Wahrheiten erklärt werden.